Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite an Sie alle. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen mit Ihnen diesen Gottesdienst zusammen feiern kann. Der Predigtext für diesen Allianz-Eröffnungsgottesdienst, der steht im Epheserbrief, in Kapitel 4. Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Dort schreibt der Apostel Paulus: So ermahne ich nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und sei darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es wurde am Anfang erwähnt, ich bin Rektor einer Hochschule. Und als Hochschule, da hat man Partnerhochschulen, da soll man Partnerhochschulen haben. Und wir haben 10 Stück und die letzte, die wir gewonnen haben, die wir als Partner gewonnen haben, ist eine Hochschule in Jackson, Mississippi, in den Südstaaten der Vereinigten Staaten. Und wenn man so eine Partnerschaft schließt, dann muss man auch einen Antrittsbesuch machen, da muss man mal hin, da muss man dem dortigen Rektor so ein bisschen festlich die Hand schütteln, das wird dann auch vertraglich besiegelt und alles. Und so bin ich im vergangenen Oktober mit meinem Kollegen Ulrich Giesekus nach Jackson, Mississippi geflogen zum Antrittsbesuch. Und war klar, da gibt es bestimmte Rituale, da gibt es bestimmte Veranstaltungen. Das kennt man, das war erwartbar, was einen dort erwartet. Und es kam ganz anders. Die Geschichte wurde für mich zu einem existenziellen Erlebnis. Es begann damit, dass mein Kollege Uli Giesekus und ich über den Campus der dortigen Hochschule liefen. Das sieht aus wie jeder amerikanische Hochschulcampus, da ist alles gestriegelt und geschniegelt, jeder Grashalm ist akkurat gemäht, sieht alles picobello aus, alles auf hübsch frisiert, aber eines war auffällig. Da gab es Studenten, die auf typisch amerikanische Weise grüßten. Ne? Hi, how do you do? Nice to meet you. Good to see you. Man denkt sich, kenne ich den? Da hat man das Gefühl, wir kennen uns seit 20 Jahren, obwohl man ihn gerade zum allerersten Mal sieht. Und dann gab es andere Studenten, die schauten grußlos auf den Boden, wenn sie an einem vorbeiliefen, sodass man sich die Frage stellte, hoppla, habe ich dem schon mal was getan? Habe ich den jetzt gerade verärgert? Ist an mir irgendwas nicht korrekt, dass der so an mir vorbeistoffelt? Und der Unterschied zwischen beiden Gruppen von Studierenden war, die einen waren weiß und die anderen waren schwarz. Sie können sich denken, wer sich wie benahm. Das war der Beginn einer viertägigen Reise in eine andere Welt. Wir gingen am ersten Morgen in einen Gottesdienst, es war so ein sogenanntes Church Planting Projekt, ein Gemeindegründungsprojekt in West Jackson, also auf der armen Seite von Jackson. Die Bahnlinie spaltet diese Stadt in einen armen und in einen reichen Teil. In dem Gottesdienst waren 80% Schwarze und 20% Weiße. Politisch korrekt sagt man in den Südstaaten, die einen waren Afro-American und die anderen kaukasisch. Kaukasisch, das sind sie, nur zur Erklärung. Und das entsprach so ziemlich dem Bevölkerungsquerschnitt von Jackson. Dort leben 80% Schwarze und 20% Weiße. Eine Stadt mit 175.000 Einwohnern, so groß wie Freiburg. Und ich dachte, ja, so sehen halt Gemeinden und Gottesdienste aus, bis mir dann unser Gastgeber erklärte, das ist der einzige Gottesdienst, die einzige Gemeinde in ganz Jackson, wo gemischt Gottesdienst gefeiert wird. Die einzige. Und in Mississippi gehen 90% aller Menschen sonntags in einen Gottesdienst. Deutlich mehr als bei uns. 90% und der einzige gemischte Gottesdienst, den haben wir erlebt. Und in den nächsten Tagen habe ich nochmal neu begriffen, wie tief die Verletzungen, Verwundungen der Vergangenheit Menschen trennen können. Und wie groß umgekehrt das Wunder der Einheit und das Wunder der Versöhnung nicht nur von unterschiedlichen Menschen, sondern von unterschiedlichen Christen ist, von Christinnen und Christen, die zusammenkommen und Versöhnung leben. Mississippi war der US-Bundesstaat, in dem die Rassensegregation, die Rassentrennung am tiefsten war, das brutalste Gesicht hatte und am längsten dauerte. Bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein war es Schwarzen verboten, Weißen in die Augen zu schauen. Und noch 60 Jahre später schauen junge schwarze Studenten, die an einer Uni studieren, einem deutschen Bleichgesicht nicht in die Augen. Da ist mir gedämmert, was hier passiert. Demütigung ist erblich. Spaltung auch. Da mag es vielleicht im eigenen Leben gar keine akuten Verletzungen mehr geben, aber was Eltern, Großeltern, Urgroßeltern einander angetan haben, spaltet noch heute die Enkel und Urenkel. Und jetzt fliegen wir wieder zurück von Jackson, Mississippi nach Württemberg. Und dann hören Sie mal älteren Menschen zu, die als katholische Kinder in einem urevangelischen Dorf groß geworden sind. Oder die als protestantische evangelische Kinder im katholischen Oberschwaben oder Oberbayern groß geworden sind. Und lassen Sie sich dann mal die Geschichten erzählen. Die Geschichten von Demütigung und Stigmatisierung in der Schulklasse, auf dem Pausenhof oder beim Dorffest, was man dort erlebt hat. Oder dann hören Sie einmal alten Baptisten zu, die Ihnen erzählen, wie noch am Anfang des 20. Jahrhunderts in Bayern die Kinder baptistischer Eltern gegen den Widerstand der Eltern am Sonntagmorgen von der Polizei abgeholt worden sind, in den lutherischen Gottesdienst gebracht worden sind und dort zwangsgetauft wurden. Oder dann erzählt mir vor 2 Jahren meine Tante. Sie ist die letzte Tante, die ich habe. Meine Eltern sind gestorben, meine anderen Onkels, Tanten sind gestorben. Dann erzählt mir die letzte Tante, die ich noch habe, dass als sie in den Ende der 50er Jahren einen Pfingstler geheiratet hat, einen Mann, der in eine amerikanische Pfingstgemeinde ging, dass von der ganzen Familie niemand zum Gottesdienst kam. Ich wusste das nicht. Das höre ich dann in der eigenen Familie vor 2 Jahren. Was uns trennt, sind nicht nur unsere unterschiedlichen Bekenntnisse, nicht nur unsere unterschiedlichen Gesangbücher. Man muss das den Jüngeren vielleicht kurz erklären. Im letzten Jahrhundert gab es noch Gesangbücher, also man müsste heute wahrscheinlich Liedfolien sagen. Was uns trennt, ist eine schlimme Geschichte und sind schlimme Geschichten. Wenn wir heute miteinander einen Allianzgottesdienst feiern, dann tun wir das vor dem Hintergrund einer jahrhundertealten weltweiten Tradition von Verletzungen und Verwundungen, von Denunzierungen und Stigmatisierungen zwischen Christen. Und auch hier gilt, die Dinge sind erblich. Die stecken in uns drin und zwar tiefer, als wir alle ahnen und als wir alle wahrnehmen. Und dann begreifen wir erst ein wenig von dem Wunder, dass wir heute miteinander hier sitzen. Und dann hören wir in diesem Predigttext noch einmal einen tieferen Respekt, den Paulus schreibt hier auch an eine gemischte Gemeinde. Die waren nicht schwarz und weiß oder evangelisch und katholisch oder pietistisch und charismatisch gemischt, sondern die waren judenchristlich und heidenchristlich gemischt. Und zwischen Juden und Heiden gab es schon in der antiken Welt eine jahrhundertelange Tradition von Verwundungen und Verletzungen, von Spott und bitterer Stigmatisierung, die diese Gemeindeglieder, an die Paulus da schreibt, auch damals schon als DNA, als Erbmasse in sich trugen. Und jetzt schreibt Paulus diese Zeilen von der Einheit in Christus, dem einen Herrn, dem einen Geist, der einen Taufe, der einen Hoffnung, dem einen Gott und Vater. Ich möchte auf drei Aspekte eingehen. Das erste, Einheit ist eine Frage der Selbstannahme. Einheit ist eine Frage der Selbstannahme. Paulus schreibt, dass die Gemeinde ein Leib ist. Sie ist ein Körper, sie gehört zusammen. Weil die Gemeinde eben nur einen Herrn hat und in ihr nur ein und derselbe Geist, von ein und demselben Gott und Vater, wohnt und lebt, kann sie nur ein Leib sein. Dass es verschiedene Religionen gibt, hängt damit zusammen, dass Menschen verschiedene Götter und Geister anbeten. Die Gemeinde Jesu aber hat nur einen Herrn, einen Geist, einen Gott und Vater. Und deshalb ist sie wesenhaft in ihrer Identität ein Leib. Das ist ihre Identität. Wir gehören zusammen, ob wir das wollen oder nicht und ob wir das aushalten oder nicht. Nun gibt es in der Medizin ein sehr interessantes, ein sehr seltenes, aber interessantes Krankheitsbild. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben. Das nennt sich Body Integrity Identity Disorder, BIID. Auf Deutsch Körperintegritätsidentitätsstörung. Keine Ahnung, ob Sie schon mal gehört haben. Hinter diesem Krankheitsbild steckt das Gefühl, dass der eigene Körper erst durch eine Amputation so wäre, wie er sein sollte. Wo andere sich gehandicapt fühlen oder fühlen würden, wenn ihnen ein Bein oder ein Arm fehlt, da fühlen sich die Betroffenen, die diese Krankheit haben, erst richtig. Menschen, die von diesem Gefühl bzw. diesem Krankheitsbild betroffen sind, die haben das tief sitzende Bedürfnis, ein Körperteil loszuwerden. Zum Beispiel das linke Bein. Sie wachen morgens auf und gehen abends ins Bett mit dem verzweifelten Gedanken, so wie sie sind, sind sie nicht richtig, sondern erst wenn das linke Bein weg ist, erst wenn der rechte Arm amputiert ist, dann sind sie die oder der, die sie sein möchten. Man kann unschwer ahnen, wie diese Krankheit Spannungen in Menschen auslöst, aber auch in ihren Beziehungen Spannungen auslöst. Stellen Sie sich vor, Sie wären mit einem Partner verheiratet, dessen tiefster Wunsch es ist, sein linkes Bein loszuwerden. Nun ist es in Deutschland verboten, eigentlich gesunden Menschen ein gesundes Körperteil zu amputieren, nur weil sie den dringenden Wunsch danach äußern, aber in anderen Ländern ist das anders. Sie ahnen schon, warum ich das erzähle. Wir sind als Gemeinde Jesu ein weltweiter Leib, aber diese christliche Body Integrity Identity Disorder, diese christliche Körperintegritätsidentitätsstörung, die ist unter uns Christen nicht so selten wie in der Medizin. Der Wunsch nach der Amputation eines bestimmten Teils des Gemeindeleibes taucht tagtäglich und weltweit überall auf. Wenn wir die oder wenn wir jene los wären, dann wären wir richtig. Erst dann wären wir richtig. Dann wären wir die, die wir sein wollen. Dann könnte das Gemeindeleben erst richtig beginnen, wenn wir die los wären. Dann würden wir auch missionarisch und evangelistisch abheben, wenn wir die amputieren könnten. Nun ist bei dieser medizinischen Body Identity, Integrity Identity Disorder die Lösung des Problems ja nicht die Amputation. Auch wenn der Kranke meint, dass das die Lösung sei, sondern die Lösung ist die Versöhnung mit seinem Körper. Die Annahme dessen, was man weghaben möchte. Das ist ja mit allem so, was uns an unserem Körper stört. Es gibt viele Menschen, die sich als nicht richtig empfinden, als zu groß oder zu klein, zu dick oder zu dünn, zu hell oder zu dunkelhäutig, was auch immer. Und vor allem im Teenageralter ist es so ein bisschen ein großes Thema. Und die Lösung besteht ja in aller Regel nicht in der Schönheitschirurgie. Das denken wir manchmal, ist aber nicht so, sondern die Lösung besteht immer in der Selbstannahme, in der Versöhnung mit unserem Körper. Du bist du, das ist der Clou, hat Jürgen Werth vor 40 Jahren gesungen. Ihr Jüngeren, lasst euch von den Älteren erklären, wer das war. Es gibt Oldies, die das noch kennen. Und das ist auch in der Gemeinde so. Die Lösung ist nicht die Amputation von Gemeindeteilen, von Teilen des Leibes Christi. Die Lösung ist die Versöhnung, die Selbstannahme. Es gibt ein berühmtes Zitat von Paul Schütz. Er hat einmal gesagt, der Nächste steht uns in Wahrheit nicht im Weg, sondern er steht am Rand des Abgrunds als Schutzengel, der uns hindert, aus den Realitäten des Lebens hinaus in die Illusion zu treiben. Und das gilt jetzt auch für Gemeinden und Kirchen. Die anderen stehen uns in Wahrheit nicht im Weg, sondern sie stehen am Rand des Abgrunds als Schutzengel, die unsere Gemeinde daran hindern, aus den Realitäten des Lebens hinaus in die Illusion zu treiben. Wenn wir uns als Gemeinde und Kirche finden wollen, dann müssen wir die anderen finden. Und wenn wir die anderen finden, dann finden wir uns selbst. Denn die Einheit der Gemeinde ist keine Option, die man wählen kann, so wie man ein Lied wählt und aussucht und das andere nicht, sondern die Einheit ist ein Ausdruck unserer Identität. Da kommen wir zu uns selbst, da finden wir uns selbst. Einheit ist eine Frage der Selbstannahme. Das zweite, Einheit ist eine Frage der Wahrheit. Nun ist es ja auch so, dass die Gespaltenheit des Leibes Christi nicht nur eine Folge von Verletzungen, Verwundungen, von Denunziationen, Stigmatisierungen ist, das ist vielmehr das Symptom von etwas Tieferliegendem. Diese schmerzhaften Symptome sind das Resultat von gegensätzlichen Überzeugungen, was denn der eine Glaube ist und was er nicht ist, wer dieser eine Herr ist und wer er nicht ist, und was dieser eine Geist wirkt, wie dieser eine Geist wirkt und wie er nicht wirkt, wie das mit der einen Taufe gemeint war und wie denn auch nicht. Wir würden uns selbst und uns einander nicht ernst nehmen, wenn wir uns nur charakterlich begründete Unversöhnlichkeit unterstellen würden. Nein, in den letzten 2000 Jahren und bis auf diesen Tag haben Menschen miteinander um diese Fragen gerungen und haben es oft, leider zu oft, nicht geschafft, miteinander zu einer gemeinsamen Überzeugung zu kommen. Und mein Berufsstand, also die Branche der Theologen, die hat dabei sich nicht immer mit Ruhm bekleckert bei diesem 2000-jährigen Unternehmen. Deshalb könnte man jetzt den Kurzschluss ziehen, meine Güte, weil diese Theologen mit ihren Lehrstreitereien dafür gesorgt haben, dass wir eine endlose Zahl von Konfessionen, Kirchen und Gemeinden haben und darin getrennt sind. Deshalb verzichten wir künftig auf die Lehre, deshalb verzichten wir künftig auf die Theologie und machen einfach einen auf Harmonie und Gemeinschaft. Würden wir dann nicht einfacher weiterkommen? Das Problem ist nur, dass in uns allen, in jedem von uns, eine tiefe Sehnsucht nach Wahrheit steckt, dass wir ohne Wahrheit nicht leben können und dass wir ohne Wahrheit auch nicht glauben können. Wenn Sie den Eindruck gewinnen, dass Sie einer Lüge aufgesessen sind, dann sind Sie in einer Krise. Das tut keinem gut. Die Wahrheit des christlichen Glaubens ist ja nicht nur irgendein Beiwerk des Glaubens, nicht nur irgendeine Dekomaßnahme, sondern das ist das, woran wir unser Leben hängen, worauf wir im Leben und im Sterben vertrauen. Es ist nicht egal, wer dieser Jesus Christus ist, dem wir unser Leben anvertraut haben. Es ist nicht egal, wer dieser Geist ist, der in uns wirkt und in uns den Glauben weckt und immer wieder stärkt. Es ist nicht egal, welche Hoffnung wir miteinander teilen. Wenn es um die Einheit geht, dann geht es nicht um die Uniformierung. Dann geht es nicht um eine Uniformierung unterschiedlicher Kulturen, Alterskulturen, ethnische Kulturen, Frömmigkeitskulturen, Musikkulturen, Gottesdienststile und so weiter. Es geht nie darum, alle über einen Leisten zu schlagen, dass wir als die gleichen Gottesdienst feiern. Nein, wir feiern immer als die verschiedenen Gottesdienst. Es geht nicht um die Gleichmacherei, aber es geht immer um die eine und unteilbare Wahrheit, die in Jesus Christus Mensch geworden ist und die von der einen heiligen Schrift bezeugt wird. Wenn es nun dasselbe Wort und Zeugnis ist, das Christen zum Glauben an Jesus führt, und wenn es derselbe Geist ist, der in Menschen die Augen öffnet für Jesus Christus, dann wird es auch das eine Wort und dann wird es auch der eine Geist sein, der Sie und mich zu einer Einheit in Christus führen wird. Das ist meine Überzeugung. Wir sollten es glauben und daran festhalten, dass das gemeinsame Ringen um das biblische Zeugnis uns einen kann. So merkwürdig sich das auch angesichts der theologischen Zerstrittenheit der weltweiten Gemeinde Jesu auch anhören mag. Es ist die Wahrheit, die uns eint, nicht die Sympathie, auch nicht die Harmonie. Es ist die Wahrheit, die uns eint. Und wenn uns die Wahrheit eint, dann wird die Welt an der Einheit der Verschiedenen Gott als den Schöpfer der Vielfalt erkennen. Wenn uns die Wahrheit eint, dann wird die Welt Jesus Christus als den Erlöser der Verschiedenen loben und preisen. Und wenn uns die Wahrheit eint, dann wird die Welt den Heiligen Geist als den Stifter des Friedens zwischen Gottes Kindern erkennen. Ein drittes und letztes. Einheit ist eine Frage der Liebe. Paulus schreibt hier einen kurzen, aber bemerkenswerten Satz. Ertragt einer den anderen in Liebe. In diesem knappen Satz stecken zwei Worte drin, die eigentlich nicht zusammenpassen. Ertragt einander ist das eine und Liebe ist das andere Wort. Im ersten Moment würden wir sagen, ja, also Freunde, wenn man sich liebt, dann muss man sich ja nicht ertragen, da mag man sich. Was soll denn das für eine Liebe sein, wo man sich aushalten und ertragen muss? Aber diejenigen unter uns, die vielleicht schon etwas länger verheiratet sind, die wissen mittlerweile, dass in diesem Satz eine tiefe Wahrheit steckt. Der griechische Begriff, der hier für Liebe steht, die Agape, die hat mit Gefühlen nur sehr wenig zu tun, aber sehr viel mit einer Willensentscheidung. In meiner Jugend, also sorry ihr lieben Jungen, es kommen lauter Oldies hier, da gab es einen Liedermacher, den Don Francisco, der hatte eine Liedzeile und die bringt es auf den Punkt, Love is not a feeling but an act of your will. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Willensentscheidung, ein Willensakt. Und die Frage lautet, bin ich bereit, den anderen und die anderen in Liebe und in Geduld auszuhalten und zu ertragen. Zu ertragen in der Verschiedenheit, zu ertragen in unseren unterschiedlichen Überzeugungen, zu ertragen in den unterschiedlichen Formen des Gottesdienstes, des Singens und des Lobes. Zu ertragen, wenn es mir nicht gefällt. Die entscheidenden Weichenstellungen für das Wachstum unserer Gemeinden und Kirchen fallen nicht in einer Ältesten- oder Kirchengemeinderats- oder Leitungskreissitzung, wo man über das Gemeindeaufbaumodell A, B oder C abstimmt, sondern dort, wo Schwestern und Brüder miteinander in der Schrift nach der Wahrheit suchen und sich dann die Hand reichen, Vergebung und Versöhnung erleben und sich dann in Liebe miteinander auf den Weg machen, sich aushalten und sich ertragen. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem berühmten Buch vom gemeinsamen Leben, der Bruder, damals hat man noch auf die Schwestern verzichtet, aber sie fühlen sich eingeschlossen, der Bruder ist dem Christen eine Last, gerade dem Christen, dem Heiden wird der andere gar nicht erst zur Last. Er geht jeder Belastung durch ihn aus dem Wege. Der Christ dagegen muss die Last des Bruders tragen. Er muss den Bruder erleiden. Wir müssen uns erleiden. Wir müssen Schwestern und Brüder miteinander erleiden. Das ist Liebe. Aushalten, durchhalten. Gott erwartet von uns kein Verliebtsein in den anderen. Er erwartet keine Sympathie für den anderen. Er erwartet nicht mehr und nicht weniger als die Liebe zum anderen. Eine Liebe, die auf einem festen Willensentschluss basiert, den anderen so anzunehmen, wie Jesus Christus mich angenommen hat. Die Gemeinde, wir kommen nicht weiter durch wechselseitige Verletzungen, Verwundungen, sondern indem ein Glied das andere höher achtet als sich selbst und indem jeder schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn ist. Gerhard Mayer hat einmal gesagt, mein Lehrer im Bengelhaus, Gottes Kinder erkennt man nicht am Avantgardismus ihrer Gedanken, nicht am Aktionismus ihrer Mitglieder, nicht an der Attraktivität ihrer Gottesdienste, sondern an der Liebe. An der Liebe. Nun ist diese Liebe nicht ein Ergebnis unserer Charakterstärke, nicht ein Ergebnis unserer Konsensfähigkeit, die wir irgendwie geübt und gelernt haben. Diese Liebe ist ein Ergebnis unseres Geliebtseins. Wir sind geliebte Menschen. Und nur wer sich geliebt fühlt, kann eins werden. Nur wer sich geliebt weiß, kann dem anderen die Hand reichen. Ich war lange Jahre CVDM-Vorsitzender in Württemberg und was mich immer wieder fasziniert hat, waren Mitarbeiter, die am Sonntagnachmittag ihre Tür aufgemacht haben für Jungs und Mädchen in ihrem Dorf, die ganz unterschiedlich war, aus manchmal sehr schwierigen sozialen Verhältnissen kamen, die sich nicht immer gut benehmen konnten und die deshalb auch nicht zunächst harmonisch beieinander waren, aber da wurde geliebt, die haben sie gemocht. Und aus der Liebe dieser Mitarbeiter ist aus einem wilden Haufen eine verschworene Gemeinschaft geworden. Es ist die Liebe Gottes, die aus verschiedenen Geliebte macht. Es ist die Liebe Gottes, die aus verschiedenen Geliebten Geeinte macht. In Christus. Amen.